Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich grüße euch alle im Namen des Herrn. Ich habe heute ein Thema gewählt, vielleicht für mich war das wichtig und ich habe überlegt lange, was ich predigen soll. Aber ich dachte am Anfang des Jahres, dieses Thema ist sehr wichtig. Viele Christen, die im neue Jahr steigen, beten am 31. und in diesem Gebet hört man, vergib mir alle meine Sünden, die ich im letzten Jahr gemacht habe und in diesem Jahr gemacht haben. Vielleicht haben wir auch dafür gebetet, ja? Haben wir auch unten gebetet. Diejenigen, die hier waren, dann haben wir auch gesagt, Gott, wir haben so viel Miesetaten, so viel Sünden, so viel Übertretungen gemacht in diesem Jahr. Vergib uns. Und einige Geschichten aus der Bibel, die faszinieren wirklich. Wenn du mal diese Geschichten liest, die lassen sich dich nicht los. Wer hat schon Psalm 51 in seinem Leben irgendwann einmal gelesen? Einmal. Wer hat diesen Psalm mehr als 10 Mal schon gelesen? Jochen Teich, ja, gibt es schon einige, mehr als 10 Mal. Wieso lesen wir diese Psalme, ja? Wieso faszinieren uns diese Psalme, wie die Menschen Buße tun? Meistens, wir haben jetzt für Kinder gebetet und die sind jetzt zur Kinderstunde gegangen. Meistens auf Kinderstunden werden solche Geschichten nicht erwähnt. Wie David gegen Goliath kämpft. Ja, frag mal Kinder, wer ist David? Also unsere Kinder, die Gott Kinderstunde besucht. Goliath, der ist König, der ist mächtig, der kann alles. Und fragt ihn, kennst du seine Sünden? Und wie er Buße tat nach dieser Sünden? Ich glaube mal, Kinder wissen das nicht, aber nicht oder nicht alle. David, ja, David, wie David Buße tat gegen Goliath. Tut mir leid, ich habe mich vertan. Wie David Buße tat, ja, oder wie David gegen Goliath kämpfte. Das kennt jeder, aber wie er Buße tat, ich weiß es nicht. Jungs, kennt ihr Psalm 51, wie David Buße tat? Ich glaube mal, dass ihr Bibel mit dabei habt, ja, ihr habt schon Bibelkunde angefangen und Bibelkundler sind richtig Bibelleser. Und wenn man jemand predigt, dann schlagt die Bibel auf und guckt mal, was da steht. Nicht von dem Wand ablesen, sondern aus eigener Bibel. Aus eigener Bibel. Und ich glaube mal, ich weiß es nicht, aber mich lernen mehr Geschichten, wenn man Menschen übertreten getun und wie die aus diesen Übertretungen rausgehen, als diese Helden aus ihren Heldentaten. Ja, wenn David Heldentat gemacht hat, das ist ja toll. Aber was hat er gemacht, als er sich gesündigt hat? Wie hat er Problem der Sünde gelöst in seinem Leben? Hat jemand von euch schon gehabt so eine Situation, als ihr gesündigt habt, dann könnt ihr euch selbst nicht vergeben. Dann habt ihr vielleicht wochenlang oder monatelang gekämpft mit diesem, was heute David erzählt hat. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht bis zum Tod wird er sich an diese Geschichte erinnern, was er gemacht hat. Wir wissen nicht, was er gemacht hat, aber ich danke dir, dass du offen darüber redest, genauso wie David. Genauso, David tat genauso wie David. Wenn wir sitzen und denken, Mensch, wenn ich mal jetzt diese Situation zurückspüren kann, da konnte ich was anders machen, ich werde sowas nie gemacht. Habt ihr schon erlebt solche Situationen? Wer hat solche Situationen schon erlebt? So, Mensch, wieso ich das gesagt habe? Wieso ich das getan habe? Und dann quälen wir uns und quälen wir uns und quälen wir uns und oft wissen wir nicht, was wir weiter tun sollen. Wie lösen wir jetzt diese Geschichte? Vielleicht beten wir und sagen, Gott, vergib mir, und dann quälen wir uns weiter und quälen wir uns weiter und quälen wir uns weiter. Und irgendwie kam zu mir ganz oft, diese Woche ist einer zu mir gekommen, vielleicht bin ich ungläubig. Wieso? Ich habe Sünde getan. Ich habe dir gesagt, quälst du dich? Ja. Die Ungläubige wird nie sich quälen, wenn er sündigt. Oder? Er wird wochenlang sitzen, Mensch, ich habe Sünde gegen Gott getan. Vielleicht bin ich ungläubig. Er sagt, pff, mir ist egal. Wenn ein Mensch sich quält nach der Sünde, das ist schon ein Zeichen, dass vielleicht oder wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich er gläubig ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen, wenn sie Buße tun. Wenn ein Ungläubiger Buße tut, er weiß nicht wirklich, was er getan hat und gegen wen er gesündigt hat. Der Ausmaß dieser Sünden, so wie David heute sagt, er weiß das nicht. Gott, ja, ich habe Sünde getan, vergib mir, wenn du gibst, meistens so klingt Gebet von einem Ungläubigen. Und wenn ein Gläubiger Sünde tut, er weiß ganz genau, gegen wen er gesündigt hat. Und genau in diesem Gebet geht darum, dass David offen spricht, was er gemacht hat und wie er gemacht hat und wie er dieses Problem der Sünde gelöst hat. Ich lese mal ein Zitat von C.H. Spurgeon. Der Christ oder Christin soll nie und niemals aufhören, Buße zu tun, weil ich befürchte, dass er oder sie nie und niemals aufhört zu sündigen. Nochmal. Der Christ oder Christin soll nie und niemals aufhören, Buße zu tun, weil ich befürchte, dass er oder sie nie und niemals aufhört zu sündigen. Nur nach dem Tod hören wir auf zu sündigen oder nach der Entrückung, falls wir erleben. Ich lese mal jetzt erstmal erste zwei Verse aus Psalm 51, dann werden wir da ein Lesezeichen legen in unserer Bibel und dann kehren wir ganz kurz in Hintergrund dieser Geschichte. Psalm 51, erste zwei Verse. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Wenn wir in der Bibel solche Worte finden oder treffen, dann müssen wir was anderes, dann müssen wir graben. So heißt das auf Russisch, ich glaube mal auf Deutsch auch, oder studieren. Aber was für eine Geschichte. Da müssen wir zurückkehren in diese Geschichte und diese Geschichte lesen. Sonst werden wir diesen Psalm nicht verstehen. Die Worte werden wir verstehen und Botschaft werden wir verstehen, aber nicht so tief, wie David sie ausdrückte. Von Anfang an sagt David Folgendes, das ist ein Psalm oder ein Mizmor oder ein Gesang. Und das ist noch was Interessantes steht, was er oder welches er einem Vorsänger, einem Chorleiter, höchstwahrscheinlich Asaf, gab. Also David gab. Stellt mal vor, er schreibt dieses Lied und kommt zu Asaf und sagt, du leitest über alle Chorleiter in Jerusalem, also in unserem Tempel, damals nicht Tempel, aber Ort der Anbetung, obwohl David oft Tempel auch nennt, obwohl Tempel nicht stand, David trotzdem sagt, ich möchte zu deinem Tempel. Er nennt auch ganz oft diesen Ort Tempel. Und dann geht er zu Asaf und sagt, ich habe ein Lied geschrieben und ich möchte, dass deine Chore jeden Tag, ganze Woche lang, jeden Tag von morgen bis abends dieses Lied so laut singen, dass ganze Jerusalem dieses Lied hören kann. Was meint ihr, was überlegt Asaf, was für ein tolles Lied. Vielleicht ist ein Danklied oder ein Loblied, wenn man Gott gelobt und gedankt wird. Und dann gibt David ihm dieses Lied und dann liest Asaf und sagt, Moment mal, willst du wirklich, dass dieses Lied laut im ganzen Jerusalem gesungen wird? Sag ja, wieso nicht? Aber hier steht, also da sind die Sünden von unserem König. Du singst in diesem Psalm, in diesem Lied, wie du Sünde getan hast. Möchtest du wirklich, dass jeder Mensch in unserem Königreich erfährt, wie sein König Buße tut und wie verdorben er ist? Ja, also natürlich. Stellt mal vor, nur zwei Worte, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wieso gibt man einen Psalm dem Vorsänger? Damit man vorgesungen wird. Und was vorgesungen wird, das manchmal kommt ein Gänsehaut, wenn man liest. David tut Buße in diesem Psalm und möchte, dass ganze Israel hört, wie schwierig sein König gesündigt hat und wie er an Gott um die Gnade flieht. Und Hintergrund steht in 2. Samuel, 11. und 12. Kapitel. Ich lese mal nur ein paar Verse, bis etwas später. Hintergrund kennen wir alle. Im Psalm 51 wurde nach dem Sündenfall von Davids und seiner Buße geschrieben. Zuerst hat David mit Urias Frau Bathseba geschlafen. Interessant, dass er damals schon 6 Frauen gehabt hat. Das war kein Ausrutscher. Das war nicht das, ich habe eine Begierde und meine Begierde muss gestillt werden, so wie man heute in unseren Schulen gelernt wird. Jeder Teenager hört diese Geschichten jede Woche in der Schule. Wenn du Begierde hast, wenn du Lust hast, es muss gestillt sein. Entweder Anonismus oder, weiß ich nicht, kann alles Mögliche sein. Geh mal und schlaf mit jemandem. Es muss gestillt sein. Das war kein Begierdestillung. Das war kein Ausrutscher. Das war nicht so, dass er so lange Frauen nicht gesehen hat und plötzlich eine nackte Frau gesehen hat und mit ihr geschlafen hat. Nein, er hat schon 6 Frauen. Laut 1. Chronik 3,19, er hat schon 6 Kinder gehabt, als er Bathseba gesehen hat. Er wollte Bathseba auch nicht heiraten nach diesem Tat. Er hat mit ihr geschlafen und nach Hause geschickt. Meine Lieben, sag mal, wie wird man heute diese Geschichte auf heutigen Deutsch, in heutigen Kultur genannt? Was hat er gemacht? Der ist im Puff gegangen. Der ist einfach einer Prostituierte, so in den Strichen, in Anführungsstrichen, der sagte, ich möchte mit einer Frau schlafen. Da ist eine Frau, hat mit ihr geschlafen und gehe nach Hause. Er hat nicht vor, sie zu heiraten. Er möchte einfach diese Frau haben. Ich bin doch hier König, oder nicht? Alle Untertanen gehören mir. Ich kann machen alles in meinem Königreich. Ich bin hier König. Halt mir diese Frau. Wer ist das überhaupt? Eine Ehefrau von Uriah. Halt mir diese Frau. Der hat sie nach Hause geschickt. Sie wurde schwanger und ließ es dem König berichten. David wollte durch die List alles vertuschen. Es gelingt ihm aber nicht, weil Uriah besser als David über ihn dachte, gefunden wurde. Uriah ist zu Bathseba nicht gegangen und dann geschieht Folgendes. Dann verurteilt David Uriah zum Tode. Nicht öffentlich, sondern hat heimlich einen Auftrag erteilt, ihn zu töten. Das ist der erste Auftragsmord in der Bibel. Nach Urias Tod nahm David Bathseba zur Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Dies alles tat nicht einfach ein gläubiger Mensch, sondern ein Mann nach dem Herzen Gottes, laut 1. Samuel 13, 14. Gott selbst bezeichnet David wie ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mindestens 10 Monate lebte David mit diesen Sünden auf seinem Gewissen und auf seiner Konto. Laut Moses Gesetz sollte er 2-mal gesteinigt werden. Wieso wurde er nicht gesteinigt? Vielleicht haben Menschen Angst vor ihm gehabt. Der war mächtig. Anscheinend wussten sie gar nicht, was er gemacht hat. Er hat alles heimlich gemacht. Es wussten nur Joab und ein paar vielleicht noch Leute, aber mehr nicht, mehr keiner. Er hat alles heimlich gemacht. Gott lässt sich aber nicht verspotten oder spotten. Die Gnade Gottes, die Jahwe seinem König gab, wird ihn nicht lassen, in Sünden zu leben. David hörte nicht auf Gottes Gesetz und Gott ergreift andere Mittel. Meine Geschwister, wenn wir auf Gesetz Gottes nicht hören, wenn wir die Bibel lesen und tun nicht, was hier steht, da kommen andere Mittel im Spiel. Gott wird ein anderes Mittel suchen und meistens sind Menschen, die kommen zu uns und stellen Entschuldigung für diesen Ausdruck, uns blöde Fragen. Wir betrachten diese Fragen als blöd. Ach, wie kann ich jetzt antworten? Also unbequeme Fragen. Was hast du gestern gemacht? Wieso siehst du so schlecht aus? Was ist mit dir? Wie ist dein Leben? Wie fühlst du dich? Hast du mit dieser Schwester gesprochen? Hast du mit diesem Mann gesprochen? Was hast du ihm getan? Was hast du mit ihm geredet? Was hat er dir gesagt? Und Gott ergreift dies Mittel. Schaut mal, was er macht. 12. Kapitel, 2. Samuel Buch. Und der Herr sandte Nathan zu David. Er hört nicht auf Gottes Gesetz. König sollte jeden Tag Gesetz Gottes lesen, abschreiben und jeden Tag Gesetz Gottes lesen, damit er vor Gott richtig steht und so ein gerechter Mensch steht, ein gerechter König und gerecht herrschen kann. Anscheinend hat er das nicht gemacht. Und dann schickt Gott Nathan zu ihm. Gott schickt zu David seinen Beauftragten. Auf wunderbare Art und Weise bringt Nathan Davids Herz vor Angesicht des Herrn. Er mahnt und überführt König mit einer Geschichte, mit, ihr kennt alle, glaube ich, fast alle haben Hand hochgehoben. Ihr kennt alle diese Geschichten und Jungs auch, kennt ihr diese Geschichten mit Schäflein? Ein Reicher hat Schafe gehabt und ein Armer hat ein Lämmlein, steht in meiner Übersetzung, Lämmlein gehabt oder Schäflein. Kennt ihr diese Geschichte? Ja, und was sagt König? Als er gehört hat, der ist todesschuldig, den muss man töten, auf Russisch steht, der muss sterben, unbedingt sterben. Ach Mensch. David stellt sein Herz vor Angesicht des Herrn. Das ist eine der besten, nach meiner Erachtens, biblische Seelsorge. Er kommt zu David und er sagt, du bist ein Sünder. Er kommt nicht zu David und sagt das nicht. Er kommt zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Und in dieser Geschichte, David verurteilt sich selbst. Was meint er, braucht ein Gläubiger, wenn er Sünde tut? Oder wenn er in Sünde fällt? Was meint er, was braucht er? Genau das, was braucht ein Ungläubiger, ein Evangelium, gute Botschaft. Nichts anderes, das Evangelium enthüllt sein Herz, seine Gedanken, seine Motiven und verbindet sie mit Gottes Wirken oder Werken und Zielen, stellt dem Gläubigen vor Angesicht des Herrn. Er stellt ihm einfach nackt vor dem Herrn und sagt, schau mal auf dich, schaut mal, was Nathan mit David macht. Ab 7. Vers, 12. Kapitel, 2. Samuel. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus dem Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben. Dazu die Frauen deines Herrn in deiner Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzufügen. Und dann 9. Frage, 9. Vers. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist. Uriah, dem Hethiter, merkt ihr, steht nicht, beauftragt hast zu töten. Was sagt Gott? Wie urteilt Gott David? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen? Oder Philister? Du hast ihn getötet. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Zweite Mal sagt er, nicht Ammoniter, nicht Feinde, du hast ihn umgebracht. Nun soll auch vor deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiter genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frau vor deinen Augen, deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am heiligsten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganzer Israel und am heiligsten Tag tun. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch, weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Mein Lieben, haben wir diese Wahrheit nicht vergessen? Gott vergibt Sünden gern. Was ist mit Folgen? Ich glaube, man, wenn diese Wahrheit wirklich in uns drin steckte, wir würden viel, viel, viel weniger sündigen. Wir denken, wir haben gesündigt. Gott vergibt mir. Er hat wirklich vergeben. Was ist mit Folgen? Hat er Folgen auch weggenommen? Der hat nicht weggenommen. Dieses Kind wurde gestorben. Der gibt ihm Strafe dafür. Schwert nicht weichen von deinem Haus. Und Absalom später macht das, was er gesagt hat. Vor ganzem Israel schläft mit seinen Frauen. Er hat gesagt, du wirst dafür zahlen, dass mein Name durch dich verschmutzt ist oder verunreinigt wird. Wissen wir das, wenn wir sündigen? Dass Schuld uns immer vergeben wird. Aber mit Folgen und Strafen, ich glaube mal, rechnen wir nicht. Wir denken, dass Gott uns auch Folgen und Strafen vergibt. Und noch eine Frage, die wir jetzt ein bisschen später beantworten werden. Was macht uns mehr Sorgen? Sünde oder Folgen? Wovon haben wir mehr Angst? Dass wir gegen Gott gesündigt haben? Oder dass, wenn jemand erfährt, wenn das wirklich zustande kommt, dass dies Mann oder diese Frau das tut, was sie mir gesagt hat, dann ist vorbei. vorbei mit meiner Arbeit, vorbei vielleicht mit meiner Mitgliedschaft in der Gemeinde, vorbei, vorbei, vorbei. Was werden Menschen über mich denken und so weiter und so fort. Was macht uns mehr traurig? Gott hat sich nicht verändert. Sobald du oder ich sein Kind vom Gesetz abwendest, ergreift der Herr an die Mittel, durch welche er dich auf den schmalen Weg zurückbringt. Es können Schwierigkeiten aller Art kommen, Arbeit, Nachbarschaft, Verwandte, Geschwister in der Gemeinde sogar und so weiter, die der Herr dazu nutzt, dich auf die richtige Position gegenüber ihm und seinem Wort zu bringen. Und tut Gott dies alles aus großer Liebe zu dir. Offenbarung 3,19 steht geschrieben. Samuel erzählt uns nicht, wie genau David damals sich fühlte und wie genau er Buße tat. Aber David selbst zeigt es in 51. Psalm, ein herrliches Beispiel, wie ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes offengelegte Problem der Sünde klärt. Noch einmal, er gibt dieses Lied an Vorsänger, damit ganze Israel hört, wie David sich reut und schämt, wie schwierig empfindet er gegen Gott gerichtete Sünden, wo er Problem der Sünde sieht und welches Ziel nach dem Vergeben er hat. Wir schlagen jetzt auf diese Psalm 51 und gehen Stück für Stück durch und dann werden wir enden. Dritter und vierter Vers, Psalm 51. Schaut mal, was er schreibt. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Dritter und vierter Vers. David wendet sich an gnädiger Gott. Wir haben heute auch über Sünde gesprochen, über Buße gesprochen und Lieder gesungen. Und in diesen Liedern stand immer wieder ein Wort, Gnade. Und dann hat Schwester hinter mir, ich wusste nicht, wer hinter mir betet, auf Russisch gebetet, nur deine Gnade, nur deine Gnade, nur allein deine Gnade brauchen wir, weil wir Sünde sind. Schaut mal, wie betet David. Er nennt alle drei Hauptangeschaften Gottes in diesem dritten und vierten Vers. Gnädig, Schlachter haben wir ja, da. Gnädig, Güte, Barmherzigkeit. Alle drei Worte, die Gott beschreiben, die Jona nennt, die in Torah stehen, überall, wenn man im Alten Testament Gott angebetet wird, die drei Worte werden benutzt. Hanan, Chesed, Rachum. Drei hebräische Worte. Chesed, er kennt bestimmt dieses Wort. Bezeda, 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 da wo Jesus war, Johannes 5. Kapitel. Da, wo er Gelähmten, Bethesda, da, wo er Gelähmten geheilt hat, 18 Jahre gelähmt war. Ja? Deutsche Übersetzung sagt mir gar nicht, so wie russische, Bethesda, sagt mir gar nicht. Bethesed heißt das, Haus der Barmherzigkeit. Bethesed. Hesed ist Barmherzigkeit. Hanun ist Gnade und es gibt ein Wort Rachum. Vielleicht auf Kasachisch gibt Racham oder wie sagt man, Dankeschön, Rachmet, Rachmet. Schaut mal diese Parallele, Rachmet. Raham. Rachum, dieses Wort bezeichnet Gebärmutter oder Mutterleib. Das ist der sicherste Ort für ein Kind. Deswegen, der sagt, sei zu mir barmherzig, ich möchte wieder diese Beziehung haben. Wieder da drin sein, damit mir schön wird. Nur da bin ich sicher, nur da ist warm, nur da habe ich keine Sorgen. Nur da ist der sicherste Platz für ein Baby, für ein Embryon bei Mama. Ich möchte da bei Mama, nicht bei Mama sein, sondern drin in Mama sein, da wo besser ist. Da ist mir ganz egal, ob das scheint oder ob wir Brot haben oder nicht haben, ob das schneit draußen, ob das regnet oder stürmt. Bei Mama, drin in Mutterleib, ich fühle mich sicher. Und David wendet sich an Gott und sagt, sei zu mir gnädig nach deiner Güte. Und Barmherzigkeit, Güte, Gnade und Barmherzigkeit, das sind drei Eigenschaften Gottes. Wenn wir Sünde tun oder als wir gesündigt haben, wenn wir an Gott uns wenden, sei zu mir gnädig nach deiner Güte, nach deiner großen Barmherzigkeit. Wir haben keine andere Chance, uns Gott zu nähern, wenn wir gesündigt haben. Es gibt keine andere Chance. Weiter im 5. und 8. Vers. David beschreibt eigenen sündhaften Zustand. Zuerst beschreibt er, wie gütig und gut Gott ist. Und dann beschreibt er in diesem Licht, beschreibt er sich, wie verdorben ist er. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An die allein habe ich gesündigt und getan, was böse in deinen Augen, was böse in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Dreimal die Sünde, Übertretung, Schuld, im weiteren fünften noch stärkere Ausdrücke dazu. Missetaten im 11. Vers und im 6. Vers Blutschuld. David versteht, dass der Ursprung seiner Sünden in seinem Herzen ist. Nicht Bathseba, nicht die Umstände, nicht Langeweile, nicht seine Augen, nicht Stress von Sauls Verfolgungen, nicht seine verletzte Kindheit. Übrigens, wie oft hören wir von heutigen, es gibt auch christliche Psychologie, wenn man gesagt wird, du hast deine Probleme, kann man zurück in deine Kindheit spülen. Du hast Probleme aus deiner Kindheit. Papa hat dich missachtet oder verachtet und so weiter oder vielleicht irgendwas noch passiert oder noch irgendwas. Und deswegen hast du heute ein Problem. Meine Lieben, als Samuel zu Davids Vater kam, Davids Vater wusste nicht, dass er noch einen Sohn hat. Er hat ihn komplett vergessen. Und als Samuel sagte, hast du noch Söhne? Er sagt, weiß ich nicht. Sagt, doch, muss ich irgendwo noch kein sein. Ah, tatsächlich, der ist am Felden, der ist mit Schafe, der hütet Schafe. Tatsächlich, holt den David. So ein kleiner Junge war das, der hat ihn als Sohn nicht gehalten. Der hat wirklich schwierige Kindheit und konnte man sagen, David, du hast alle deine Probleme kann man in deiner Kindheit verfolgen, bis deine Kindheit, da hast du Probleme. Nein, nicht dies alles hat ihn zur Sünde gebracht, sondern etwas, was in seinem Herzen mit Gottes Willen nicht übereinstimmt. Und er sagt das, Wahrheit im Innersten, siehe, 8. Vers, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Außerdem, David ist völlig klar, dass jede Sünde gegen Gott gerichtet ist, unabhängig davon, was man Mensch tut, denkt oder sagt. 6. Vers sagte, an dir allein habe ich gesündigt. An dir allein oder gegen dich habe ich gesündigt. Habt ihr gemerkt, dass er kein Wort über Bathseba sagt, kein Wort über Uriah sagt? Er sagt nicht, vergib mir, dass ich Uriah getötet habe. Er sagt nicht, vergib mir, dass ich mit Bathseba so mich verhandelt habe. Oder dies die Sünde. Er sagt, nein, ist egal, was ich tue. Alles, was ich tue, egal welche Sünde ich tue, die sind gegen dich gerichtet. An dir habe ich gesündigt. David sagt, in meinem Inneren liegt das Problem. Und er sagt dem Gott, du liebst Wahrheit im Inneren und in mir ist Lüge. Und in dieser Lüge leben wir oft. Wir denken, dass wir gegen Menschen sündigen. Aber wir sündigen gegen Gott. Und er sagt, Wahrheit ist was anderes. 9. und 14. Vers, David bittet an Veränderungen im Herzen. 9. Ich habe bis zu Ende nicht gelesen. 8. Vers, so lass mich im Verborgenen Wahrheit erkennen. Schaut mal, Verbe, welche er nutzt jetzt weiter. Entsündige mich mit Jusop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Vergib dein Angesicht von meinen Sünden und tilge, verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm dein Heiliger Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Schaut mal, welche Verben nutzt er. Das alles, was er von Gott möchte in dieser Situation. Seine Verben zeigen, wie tief er betrübt ist und wie er eigene Sündhaftigkeit versteht und schämt. Und dass er gegen Gott gesündigt hat. Was meinte, war David froh, als nach all diesen seiner Sünden, als Uriah begraben wurde und als Bathseba zu ihm nach Hause kam und er ein Kind bekommen hat. So rein menschlich war er, freudig oder nicht. Das Kind ist da, ich habe noch eine Frau, ist alles toll, oder? Aber nach dem Nathans Kommen, in diesem Psalm lesen wir, der hat völlig Freude verloren. Als Nathan seine Sünden aufdeckte, hat er keine Freude mehr. Und zweimal sagte er, gib mir Freude. Ich habe keine Freude mehr. Und übrigens, da ist noch ein interessanter Vers. Heutzutage gibt es ein Wort Psychosomatik. Hat jemand gehört? Psychosomatik. Habt ihr schon gehört? Psycho ist Seele und Soma ist mein Leib. Das heißt, wenn ich innerlich mich schlecht fühle oder Probleme innerliche, seelische Probleme habe, dann wird man bei mir knien werden, wehtun, Rücken und so weiter. Und genau andersrum. Wenn ich mit Körperproblemen habe, dann wird auf meinen inneren Zustand Auswirkungen haben. Steht in der Bibel. Der sagt, du hast meine Knochen zerschlagen. Der hat, wenn wir wirklich uns freuen, dann werden wir auch leichter mit Krankheiten umgehen. Und wenn wir uns betrüben, wenn wir uns zerschlagen im Inneren, wenn wir keine Friede finden, keine Freude finden, dann wird auch bei uns unser Soma, unser Leib, wird auch schwierig. Dann wird da wehtun, da wehtun, da wehtun. Wir haben jetzt eine Familie, die haben jetzt wirklich Schwierigkeiten, äußerliche Schwierigkeiten. Erstmal, die sind beide Fitnesstrainer. Beide Fitnesstrainer. Fitnesstrainer sollen fit sein, oder? Erstmal Frau mit Rückenlack und dann Mann mit Rücken angeschlagen. Beide. Erstmal sie und dann er. Und dann rufe ich an und frage ich, was ist mit los? Was ist mit euch los? Wir haben so einen Stress, du glaub mir nicht. So innere und äußerliche sind verbunden miteinander. Ist auch interessant. Er war freudig und dann findet er keine Freunde mehr. Als Gottes Evangelium oder seine Sünden, die machen ihn traurig. Er ist in Trauer, er befindet sich in Trauer. Ich kann mich nicht freuen. Ich habe gegen Gott gesündigt, ich kann mich nicht freuen. Und dann nennt er noch zwei interessante Ausdrücke. Angesicht des Herrn und Heiliger Geist. Er sagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und vorher, 13. Vers, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Wenn wir genau Alte Testament studieren oder Tanach, die Bibelkundler wissen jetzt ganz Bescheid, worüber ich jetzt rede. Dann kommen wir nicht vorbei, diese Gedanken. Angesicht des Herrn, das ist innere, das ist intime und tiefe Beziehung mit Gott. Wenn Gott mit Menschen Beziehung hat, dann angesichts des Herrn. Ich glaube, damals bei Hagar habe ich auch das erwähnt, als ich gepredigt habe. Wenn Gott mit Menschen Beziehung hat, dann sagt er, angesichts des Herrn, ich möchte dein Angesicht sehen, ich möchte mit dir reden. Zeig dich mir, ich möchte mit dir reden, ich möchte Beziehung mit dir, tiefe Beziehung haben. Und deswegen sagte er mir, sprich mit mir weiter, ich möchte mit dir weiterreden, vergib dein Angesicht nicht von mir. Verbirg dein Angesicht nicht von mir. Und zweites, was er sagt, Heiliger Geist, das ist auch interessant, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich habe schon oft gehört, dass man Heiliger Geist von Menschen weggenommen kann. Also Gott kann von mir Heiliger Geist wegnehmen und dann plötzlich sind wir ohne Heiliger Geist. Und was muss man machen? Muss man zu Pastor gehen oder zur Gemeinde gehen und so bitte, dass Heiliger Geist zurückkehrt. Habt ihr schon sowas gehört? Glaubt ihr an sowas? Ich glaube auch nicht, aber steht irgendwie in der Bibel. Wie der Alte Testament kommt zustande. Diejenigen, die jetzt 3. und 4. Mose gelesen haben, was hat Heiliger Geist mit Menschen gemacht, damit sie Stifthütte bauen können? Was hat Gott mit denen gemacht? Was hat ihm gegeben? Fähigkeit dazu durch Geist. Das heißt, wenn ich mal aus dem Alten Testament diesen Ausdruck betrachte, oder wenn wir studieren, Alte Testament gründlich studieren, heißt Heiliger Geist, nimm von mir Heiliger Geist nicht weg. Das heißt, nimm von mir die Fähigkeit, dir weiter zu dienen. Ich will dir dienen, aber wenn dein Geist nicht beisteht, bringt nichts. Meine Predigt wird ins Leere laufen. Alles Lieder, alles, was wir tun, Technik, wird ins Leere laufen. Wird nichts passieren. Beste Predigt der Welt wird nichts berühren. Kein Herz, gar nichts. Wenn hinter uns Heiliger Geist nicht steht. Du kannst reden, was du willst. Du hast Sünde getan. Ich bewirke nichts durch deine Worte, obwohl du Bibel liest und so weiter und so fort. Und David betet, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und bitte nimm Heiliger Geist von mir nicht weg. Ich will dir dienen. Und wir werden jetzt weiter sehen, was er machen will. Aber er weiß, wenn Heiliger Geist nicht da ist oder Geist des Herrn nicht da ist, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht tun. Alle seine Bitten kann man in folgenden Satz zusammenführen. Herr, mache bitte alles Mögliche, dass ich davon frei bin, von dieser Sünde und wieder mit dir Gemeinschaft haben und dir dienen kann. 15. 17. Vers. David möchte seine Erfahrungen anderen mitteilen. Dafür braucht der Geist. Schaut mal, 15. 17. Vers. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, oh Gott. Du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deiner Gerechtigkeit jubeln rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Wenn Geist nicht da ist, dann wir können reden, was wir wollen. Wir können Menschen Evangelium erzählen, was wir wollen. Er sagt, ich kenne dich und dein Leben. Es wird nichts bewirken. Und David weiß das ganz genau. Er kennt Geschichte und er kennt sich selbst. Und er weiß, in dieser Zeit, als er gesündigt hat und Sünden verborgen hat, Gott hat mit ihm keine Gemeinschaft gehabt. Er konnte ihm nicht dienen. Mit so einem Herzen, gegen Gott gesündigtem Herzen, kann man ihm nicht dienen. Es bringt nichts. 15. und 17. Vers, David möchte seine Erfahrungen anderen mitteilen. Das ist noch eine Wahrheit, die heutig im Christentum völlig fremd ist. Er möchte von Sünde befreit sein, damit er anderen Menschen das Evangelium beibringen kann. David möchte Befreiung von Sünden nicht nur für sich in Anspruch nehmen. Genauso denkt ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Deswegen seine Bitte an den Herrn, dass er sein Herz erneuert, sein Geist befestigt, damit der Heilige Geist völlig hinter seinen Worten stehen und sie bewirken kann. Nur in diesem Zustand des Herzens können wir Menschen über Gottes großen Taten erzählen und sie vor Übertretungen und Gericht warnen. 18. und 19. Vers. David zieht Lehre aus dem Geschehnis. 18. und 19. Vers. Denn an Schlachtopfer hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Willst du, oh Gott, nicht verachten. Haben wir irgendwo im Neuen Testament das gelesen oder nicht? Mit anderen Worten. Jesus hat irgendwas darüber gesprochen. Ältesten, kommt. Was hat Jesus in Bergpredigt gesagt, wenn du mit einem Opfer zu Tempel gehst? Und dann? Zum Altar, ja, nur zu Altar gehst. Und dann? Hast du dich erinnert, dass jemand gegen dich etwas hat? Was musst du mit deinem Opfer machen? Lass das liegen. Es bringt gar nichts. Es wird umsonst Geld bezahlt und umsonst Gottesdienst geführt. Bringt gar nichts, bis du dieses Problem klärst. Natürlich, wenn dein Bruder klären willst. Wenn er nicht klären will, du kannst nicht klären. Du kannst alles tun, damit du Frieden zwischeneinander hast. Aber wenn mein Mensch nicht will, du kannst nichts machen. Genau dieser Gedanke steht hier. Gott hat selbst diese Opferung angeführt in Israel, Bibelkunde. Und was sagt David? Du brauchst gar nichts. Du hast kein Wohlgefallen an Opferung. Wieso? Wenn ein Herz nicht zerschlagen ist und nicht zerbrochen ist. Wenn mein Herz mit Sünde befüllt ist, wenn ich nicht befreit bin von der Sünde, ist egal, was ich tue. Gott wird es nicht gefallen. Und in Jesaja 1. Kapitel steht das ausdrücklich geschrieben. Feste und Übertretungen. Wieso kommt er in mein Haus? Sagt Jesaja. Da kommen wir später dazu. Da hat er 200 Jahre später gesagt und Jesus diese Wahrheit in Bergpredigt Matthäus 5, 23, 26, worüber wir jetzt gelesen haben. Absolut egal, was wir tun, zählt nur eins, ob wir mit richtigen Motiven es tun oder mit falschen. Übrigens, das Wort Gottes richtet wie ein zweischneidiges Schwert die Gedanken und Gesinnungen des Menschen. Interessant, in Hebräer 4, 12 steht nicht, das Wort Gottes unser Taten richtet, obwohl das Wort Gottes unser Taten richtet. Steht, dass zuerst richtete Gedanken und Gesinnung. oder Anstrebungen? Was wollte ich erreichen? Wieso habe ich das getan? David, zu dir. Wieso hast du das? Du hast etwas verteidigt und hast gesagt, stolz, ja? Aber in Stolz, in diesem Wort Stolz, vergibt sich noch viele, viele andere Philister. Stolz ist ein Goliath, aber da steht ganz Armee von Philister. Vielleicht wollte ich meinen Namen im Recht behalten, ja? Ich bin noch nicht, habt ihr schon gehört? Ich bin Sünder, aber nicht so schlimm. Ich habe Sünde getan, aber die anderen tun schlimmere Sünden. Vielleicht gibt es unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Götzen, was wir verteidigen, wenn wir sündigen, besonders wenn wir in Worten sündigen. Wir verteidigen uns. Wir möchten, dass Menschen von uns gut reden und so weiter und so fort. Und deswegen in Hebräerbrief 4,12 Gesinnung und Gedanken, wo die Quelle, Wurzel und Ursprung jeder Sünde liegt, das richtet das Wort. Gott hat selbst alle Opfer angeführt, aber wenn in meinem Herzen Begierde und Lust, Neid und Ehebruch, Streit herrschen, möchte Gott keine Opfer von mir sehen. Braucht er nicht. Und 20. 21. Vers, ein Schluss von diesem Psalm, David befestigt seine Erfahrung mit Gott. Schaut mal, was er sagt. Er nimmt ein interessantes Bild, interessante Illustration dazu. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Bau die Mauern Jerusalems, dann wirst du Gefallen haben an Opfer der Gerechtigkeit, an Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Schaut her, er sagt, Gott will Opferung sehen, aber vorher muss man eine Wand oder eine Mauer bauen. Wieso eine Mauer? Wieso Jerusalem? Wieso nennt er diese ganzen Sachen? Das ist ein schönes Bild. Und die Bibel ganz oft überträgt die Wahrheiten mit Bildern, Gleichnissen und Geschehnissen. Jesus hat ganz oft es getan. Auf diese leichteste und manchmal spektakuläre Art konnte man schwierigste Wahrheiten sehr leicht zu erklären. Berühmteste Bild der Bibel, ein Baum, wo Früchte die Taten sind und Wurzeln unser Herz, Gedanken, Motive, Beschlüsse, Emotionen, Werte, Schätze und so weiter. Psalm 1, Jeremia 17, Lukas 6. Jesus selbst vergleicht einen Mensch mit einem Baum in Lukas 6. Bei Prochrist, ich weiß nicht welches Jahr, ich glaube mal letztes oder vorletztes Prochrist, da war ein Zeugnis und da, die haben einen messianischen Jude, einen Leiter, einen Missions nach vorne gerufen und die haben ihm eine Frage gestellt. Was ist für dich Jesus? Schau. Seine Antwort war so genial, bis heute fasziniert mich. Er sagte Folgendes. Stellt mal vor, wenn Gott ein Schloss wäre, das darf man sowas nicht sagen, aber stellt mal vor, Gott ist ein großes Schloss. Schloss? Schloss? Schloss, richtig, ja? Ah? Nein, Schloss, den man öffnen kann. Schloss? Und zu diesem Schloss gibt ein einziger Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist Jesus. Seine Antwort war so faszinierend. Und das ist für mich Jesus. So ein Bild und so eine große Wahrheit. Du kannst dieses Schloss nicht öffnen, nur mit einem Schlüssel öffnen. Und dieser Schlüssel hat Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater, außer durch mich. Mein Schloss. Hier verwendet David auch ein schönes Bild. Die Stadt Jerusalem war Israels Herzstück, wo Könige, höhere Beamten und Regierung wohnten. Womit sich Jerusalem befüllt war, somit war auch ganz Israel befüllt. Wir wissen aus der Bibel, dass das Volk seinem König immer entsprach. Wenn König Gottes Willen folgte, folgte auch das Volk. Wenn König in Abgötterei sich verfällte, ganzes Volk trieb den Götzendienst. Wenn Gott eine Mauer über Jerusalem zieht, wenn Gott über Jerusalem wacht und sie von allen Seiten schützt, nur dann kann Jerusalem kein Gräuel geschehen. Dann alles, was die Bewohner Jerusalems für Gott tun, wird Gott gefallen. Nur dann akzeptiert Gott Opfer jegliche Art, die Menschen ihm bringen. Und dies Jerusalem ist Herz von David. Der sagt, du sollst, mein Herz ist so verdorben, wenn du keine Schutzmauer da baust. Ich tue weiter, meine Sünden. Ich brauche einen Schutz. Wenn du hier eine Mauer, eine große Mauer baust, damit meine Sünde nicht nach außen kommt, dann werden meine Opfer dir gefallen. Dann werden meine Opfer dir gefallen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4,23. Elberfelder Übersetzung ist noch präziser. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Deswegen bewahren wir unser Herz von allen Unreinheiten. Das heißt, wir organisieren unser Leben so, damit man so wenig wie möglich unser Herz von äußeren Verführungen beeinflusst wird. Und noch ein sehr wichtiger Bestandteil des Bewahrens. Wir beobachten unsere Reaktionen, unsere Gefühle, unsere Motiven, besonders in Konfliktsituationen. Was geschieht in meinem Herzen? Diese Frage ist viel wichtiger, als was ich getan habe. Obwohl, was ich getan habe, ist auch wichtig. Aber was in meinem Herzen geschieht in diesem Moment? Kennt ihr schon Situationen, wenn ein Mann oder auf seine Frau oder andersrum, Frau auf seinen Mann schreit? Vielleicht habt ihr selbst nicht erlebt oder nie erlebt. Vielleicht habt ihr von ungläubigen Nachbarn gehört. Ein Mann steht und schreit. Und Frau sitzt und schweigt. Wo ist der Unterschied? Ein schreit und dann schweigt. Und Gemeinsamkeit? Sie hassen einander gleich, auf gleicher Ebene in diesem Moment. Einer möchte töten und der andere möchte töten. Und wenn sie Christen sind, schlagen darf man nicht mit Zunge. Zählt, was im Herzen ist. Deswegen die ganze Bergpredigt. Habt ihr gehört? Ich sage euch, was im Herzen geschieht, ist viel wichtiger. Deswegen erwähnt David in diesem Gebet weder Bathsheba noch Uriah. Sie waren an seinen Sünden nicht schuldig. Er allein hat Gott mit schwerer Artillerie massiv angegriffen. Nur er und sonst keiner an alle Übertretungen gegen Gott schuldig ist. Er weiß, dass Gott gnädig ist und wird seinem Sklaven helfen, dieses Problem der Sünde zu bekämpfen. Und Gott hat es getan. Wir wissen aus der Bibel. Was können wir aus diesem Text lernen? Erstens, wir sollen aufpassen, was in unserem Herzen passiert. Gedanken, Motiven, unsere Ziele, unsere Gefühle, unsere Wünsche. Wieso ich beleidigt bin? Wisst ihr, wie schön ist diese Frage? Wenn ein Mensch beleidigt ist, fragt man ihm, was hat dich beleidigt? Damit oder dadurch kann man unser Herzen überprüfen. Oder jedem Mensch, der wirklich in Sünde steckt oder möchte sündigen oder gesündigt hat, was hast du gefühlt in diesem Moment? Welche Motive, welchen Gedanken du gehabt hast? Zweitens, wenn jemand uns ermahnt, sollen wir es mit Freude annehmen. Wer mag, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, du, ich glaube mal, du hast gesündigt. Wer freut sich sofort und sagt, wow, toll, endlich mal ist jemand zu mir gekommen und mich ermahnt hat oder überführt hat. Ich glaube mal, wir mögen von Natur nicht, wenn jemand uns korrigiert. Aber Bibel sagt, freu dich, Nathan ist gekommen. Wer ist dein Nathan? Wer war dein Nathan letzte Woche? Wer war dein Nathan letzte Woche? Wer zu dir gekommen hat und gesagt hat, vielleicht Heiliger Geist, aber wenn wir auf ihn nicht hören, dann kommen Menschen. Kommen Menschen. Drittens, wenn wir gesündigt haben, sollen wir sofort unser Inneres überprüfen, was uns zu dieser Sünde geneigt hat. Viertens, die richtige Buße wird Sünde immer als Missetat gegen Gott betrachten. Und fünftens, das Fundament unserer Gebete soll immer und allein die Gnade Gottes sein, seine Güte und seine Barmherzigkeit. Und ich möchte schließen mit einem tollen Vers aus der Bibel, Philipperbrief. Es ist ein von Lieblingsbüchern von mir aus der Bibel, Philipperbrief. Wisst ihr, warum dieser Brief ist Lieblingsbrief bei mir ist? Weil ich den mehr als alles andere in der Bibel gelesen habe. Deswegen, liest mal Bücher so oft, wie ihr wollt, und dann werden die Lieblingskinder sein, Lieblingsbücher sein. Philipperbrief und so weiter. Jetzt ist Galaterbrief bei uns. Jedes Mal, wenn wir zur Gebetsstunde kommen oder zur Bibelstunde, liest man einfach komplett Galaterbrief. Jedes Mal, jeden Mittwoch. Oder ganze Woche, bevor man zur Bibelstunde kommt. Dann wird Galaterbrief komplett anders aussehen nachher, am Ende. Philipper 1,6. Weil ich davon überzeugt bin, sagt Paulus, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Dieser Prozess wird lange dauern, so wie wir am Anfang Spurgeon zitiert haben. Der Herr wird sein Werk bis zu unserem letzten Atemzug vollbringen. Er möchte, dass wir wie äußerlich so auch innerlich sein Charakter und sein Herz widerspiegeln, dass die Menschen, die uns begegnen, in uns seine Sklaven sehen, die immer nach Gott und seiner Gerechtigkeit trachten. Und meine Bitte ist, zu Gott möge Gott uns lehren, nicht sündigen. Aber wenn wir sündigen, dann richtig mit der Sünde umgehen, auf biblische Weise zu betrachten und biblisch Buße zu tun, damit er und sein Name hochgepriesen wird. Sein Name wird hochgepriesen, nicht in goldenen Gefäßen, sondern in zerbrochenen. Und wir haben Angst, unsere Nähte, unsere Zerbrochenheit anderen zu zeigen. Wir denken, wenn jemand anders über meine Sünde erfährt, dann mein Leben wird ruiniert. Andersrum. Die Bibel sagt andersrum. Erzähl deine Sünde in Jakobus 5. Kapitel. Erzähl jemandem, wie du gesündigt hast. Und dann kriegst du Heilung. Dann kriegst du Heilung. Nicht, wenn du verschweigst. Deswegen nimmt David diesen Psalm, gibt Asaf und sagt, singt, damit ganzer Mensch, jeden Mensch im ganzen Königreich weiß, wie man mit Sünde umgehen sollte. Sei Gott uns gnädig. Bitten wir am Ende. Bitten wir. Bitte aufzustehen nach Möglichkeit. Wir beten. Herr, danke, dass du gnädig, gütig und barmherzig bist. Danke dir dafür. Danke, dass wir wissen, dass du uns annimmst, wenn wir mit zerbrochenem Geist und zerbrochenem Herz zu dir kommen. Danke, dass du so groß und so herrlich bist und wir so verdorben in deinem Lichtglanz uns sehen. Und du kennst jedes Herz, die hier heute sich versammelt haben. Von jedem von uns kennst du. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Wofür wir tüchtig sind, was können wir einrichten? Du liebst uns trotzdem, wie wir heute gehört haben, in Liedern, in Vorworten, in Predigt. Und du bist bereit, uns unsere Übertretungen zu vergeben. Aber du möchtest, dass wir so handeln, wie deine Männer damals gemacht haben, wie deine Frauen damals gemacht haben, wie Menschen nach deinem Herz gemacht haben. Und David gibt uns ein Beispiel. Erstmals, wir müssen nichts verheimlichen. Am besten sofort erklären, erzählen und ins Licht bringen, damit man nicht schwierig wird. Und zweitens, so Buße tun, wie er gemacht hat. Mit deinem Absicht, mit deinem Ziel. Ich möchte anderen Menschen davor zu bewahren, damit sie sowas auch nicht tun, weil die Folgen sind zu schwer. Danke dir, dass du zu uns sprichst und hilf uns, wenn wir dein Wort lesen, dass wir wirklich uns an dein Wirken von deinem Heiligen Geist uns einstellen, dass wir wissen, dass du wirkst, dass wir nicht für anderen dein Wort studieren, sondern für uns selbst, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und uns wieder auf schmalen Weg zurückbringst, weil du uns liebst und du hast versprochen, dass du bis zum letzten Tag es machen wirst. Danke dir für Gemeinde und für alle Mitmenschen, die uns helfen mit unbequemen Aussagen und Fragen, wieder auf die richtige, auf deinen schmalen Weg zurückzukommen. Danke dir für allen, die uns ermahnen und überführen mit Worten und Fragen und deiner Wahrheit. Danke dir dafür und lehre uns, dass wir wirklich mit Freude alle diese Worte annehmen können und zu Hause nachsinnen können über dem, was wir gehört haben. Amen.